Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind ein weiteres Mal hier, um uns lustige, interessante, unterhaltsame, lehrreiche Anekdoten erzählen zu lassen. Ich freue mich sehr. Heute ist nämlich Jan Klose mit dabei von Deck 13, einer von den beiden Geschäftsführern dort. Hallo Jan.
Hi.
Jan, grüß dich. Wir haben schon vorher ganz kurz drüber gesprochen. Hier geht es darum, als ob wir abends bei einem Bier zusammen sitzen, bei irgendeiner Spielemesse und man erzählt sich da ja immer so, ha, ne, mein Gott, weißt du noch damals? Und dann hast du gesagt so, ja, du weißt was, aber du musst damit weit in die Vergangenheit zurück. Wie weit in die Vergangenheit gehen wir denn heute?
Auf jeden Fall können wir ein 1900 davor schreiben. Ich finde, das hört sich schon immer sehr weit in der Vergangenheit an. Ich könnte was erzählen zu dem ersten Ankh, was wir mal 1997 produziert haben. War noch ein kleines 2D-Adventure, war aber unser erstes Projekt, wo man sagen könnte, da haben wir einen Projektplan gemacht und gesagt, wir werden jetzt eine Computerspielefirma. Und ich glaube, das hat geklappt, dass wir die Firma geworden sind. Ob es denn erst
auch
so gut geklappt hat.
Wir werden eine Computerspielefirma. Und genau. Dann so nach einem Jahr alle so, cool.
Genau, hey, erfüllt. Wir sind eine Computerspielefirma. Nein, es hat beileibe nicht alles geklappt wie geplant, sondern eher das Gegenteil. Auch damals schon nicht. Aber wie gesagt, wir dachten, wir haben es jetzt raus. Wir hatten schon so ein kleines, cooles Weltraum-Kolonisierungs-Abenteuerspiel für eine exotische Computerplattform namens RISC-PC. Das war so wie so ein Amiga oder so ein Atari oder so, hatten wir gebaut damals. Und dachten, ja, guck mal, den Leuten gefällt es. Wir bauen jetzt mal was hier richtig mit Plan. Und dachten uns, Adventure ist lustig. Wir nennen es Ankh, weil jemand in Ägypten im Urlaub war und sagte, hey Jungs, da sieht's cool aus. Da dachten wir, hey, da machen wir mal ein Adventure zu. Haben dann auch noch auf einer längeren Tour, so eine Reise durch Afrika, haben wir dann irgendwie gemütlich irgendwo gesessen und ein paar Skizzen dafür gezeichnet und dachten, ah, das wird schon alles. Und was wir da das erste Mal gelernt hatten, war, du hast ja dann doch irgendwann, selbst wenn du es noch selber verlegst und noch nicht so den Zeitdruck hast, aber irgendwann musst du dann doch fertig werden. Vielleicht auch, weil dir das Geld ausgeht, aber auch, weil du mit irgendeinem kleinen Händler einen Deal gemacht hast, dass er seine 500 CDs irgendwann bekommt und du die ihm liefern musst. Und weil du dachtest, so alles ganz einfach, gehst du natürlich selber zum Presswerk und sagst, wir wollen 500 CDs pressen und zum Verpackungsmann und sagst, wir wollen 500 Verpackungen haben. Und irgendwann kommt dann jemand an mit einem Laster, mit einer Europalette hinten drauf und sagt, wo soll ich denn jetzt die ganzen Verpackungen abladen? Und du sagst, oh, wir haben doch hier nur eine WG und einen Keller. Daran haben wir nicht gedacht. Aber das war das kleinste Problem. Das größte Problem begleitet uns bis heute, und zwar fertig werden mit deinem Spiel, und zwar zur richtigen Zeit. Und so schön der Projektplan auch ist, ich sag mal, wenn es der erste ist, relativ unwahrscheinlich, dass man dann fertig wird, wenn man die CDs braucht. Wir mussten auf eine Messe fahren, weil wir da einen Stand gebucht hatten und sagten, es war so eine kleine Verkaufsmesse in England. Wir haben gesagt, wir fahren da hin und da verkaufen wir unser Spiel. Cool, haben den Stand gebucht, hat irgendwie 2000 Mark gekostet. Das sind ungefähr 1000 Euro für die Leute, die es nicht mehr genau wissen. Und dachten, na, die müssen wir auf jeden Fall jetzt wieder reinkriegen, haben auch Schiffstickets gebucht. Nur das Spiel war noch nicht ganz fertig. Und das mussten wir dann verkaufen und dachten uns, verdammt nochmal, wie machen wir denn das? Und waren relativ verzweifelt und dachten dann, okay, wir können sie ja gar nicht verkaufen. Und fanden dann einen Händler, der gesagt hat, das war so die Zeit, da gab es noch diese Leute, die dachten, hey, wir werden mal cool und reich, wir machen so einen kleinen Shop auf und da verkaufen wir so die Amigas und die Ataris und die PCs und was da, und die Apples und die ganzen verrückten, was hat Steve Jobs noch gemacht? Next war das doch damals noch. Ja, und die auf jeden Fall haben gesagt, hey, ihr seid doch coole Jungs, wie wär's, wir gehen auch auf die Messe und wir leihen euch einen, wie hieß es damals, CD-Brenner, und damit könnt ihr die CDs live auf der Messe brennen. Haben wir gedacht, geil.
Das ist so, jetzt zapft der Chef noch selbst.
So sieht's aus, ja, wir bauen also eine Goldmaster. Goldmaster kannten wir noch nicht, den Begriff damals, aber wir bauen eine Master-CD und dann besuchen wir die Leute, die saßen in Dortmund, wir saßen in Frankfurt, und dann fahren wir mit denen zur Messe. Und wie das dann so ist, war aber das Spiel noch gar nicht fertig an dem Tag vor der Messe. Und es war auch am Abend noch nicht ganz in einem Zustand, dass man jetzt von Release sprechen könnte. Da waren wir etwas verzweifelt, aber wir mussten es ja irgendwie hinbekommen. Haben wir tatsächlich an dem Spiel noch gearbeitet bis irgendwie nachts um 12. und haben dann, ich glaube, nachts um 10 bei diesem Laden in Dortmund angerufen, haben gesagt, hallo, liebe Freunde, wenn wir jetzt losfahren, seid ihr noch da? Und die gesagt, ja, mein Gott, dann sind wir halt noch da. Also wir sind nachts um 12 mit unserer CD nach Dortmund gefahren, um sie dann vervielfältigen zu lassen, und dachten uns, das klappt bestimmt noch. Und dann waren wir, weil wir auch nicht so genau wussten, wo das war, hatten kein Google Maps, dann irgendwann um 3:30 oder so, glaube ich, waren wir dann da und standen da vor der Ladentür. Und wie viele Läden machen einem nachts um 3:30 auf dann, wenn man die Leute noch nicht mehr kennt? Die haben uns aufgemacht, die waren da mit den Worten, entweder ihr seid verrückt oder ich bin bescheuert, waren seine Worte.
Und das ist wirklich, ja, das kann man auch nicht anders kommentieren.
Ließ er uns rein, und dann haben wir gemerkt, so eine CD zu reproduzieren, das dauert ja hier, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, 30 Minuten oder sowas. Wir können nicht noch einen Satz CDs produzieren und den mit auf die Messe nehmen. Wir müssen den CD-Brenner und den Computer mit auf die Messe nehmen. Das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir ihn in unser Auto eingepackt und sind dann losgefahren irgendwann. Und dann saßen wir im Auto und fuhren nach England, beziehungsweise nach Rotterdam, wo der große Hafen ist, wo das Schiff nach England ging. Aber wie soll das anders sein?
Warum seid ihr denn mit dem Schiff nach England gefahren? War das so günstig für euch?
Ja, also wir brauchten ja das Auto. Das war ja voll mit Messeequipment und dem CD-Brenner und uns. Das wäre mit Flugzeug gar nicht gegangen. Das heißt, wir hätten sonst nur noch den Eurotunnel nehmen können. Und da das in Nordengland war, hätte man da trotzdem noch durch ganz England durchfahren müssen. Das heißt, die beste Sache war wirklich das Schiff von Rotterdam nach Kingston upon Hull nehmen. Das ist da so mehr so im Norden. Das ist die beste Möglichkeit eigentlich. Deswegen haben wir das gemacht. Aber du musst trotzdem mit deinem Auto erstmal nach Rotterdam fahren, um da hinzukommen. Da kommst du nicht drum rum. Irgendwie musst du ja nach England kommen. Problem war, wir waren zu spät dann für das Schiff. Und das heißt, wir hatten eine wahnsinnige Horrorfahrt. Wir waren zu dritt. Einer von den dreien ist übrigens der Florian Stadelbauer, der ja hier bis vor kurzem hier noch mein Geschäftsführer-Kollege auch war. Das heißt, der war auch schon damals dabei, und wir sind wie die Wahnsinnigen gefahren. Und unser dritter Kollege, der Dominik, hat uns bewiesen, dass man auch im Stau schnell fahren kann, wenn man zum Beispiel immer die Lücke zwischen zwei Lastwagen ausnutzt und auf der Ausfahrt rausfährt, um dann schnell wieder reinzufahren, drei Autos vorher. Also es war eine ziemlich halsbrecherische Fahrt, bis wir in Rotterdam angekommen waren, haben dann gesehen, als wir in Rotterdam waren, dass die Zeit zum Einchecken ins Schiff nicht mehr gereicht hatte, und haben den Hafen noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, warst du mal in Rotterdam am Hafen? Kennst du das so ein bisschen?
Ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger.
Der ist riesig, ja, und der hat da so Nummern von 1 bis 1000, in denen du dann da in so eine Riesenschleife an der Stadt vorbeifahren kannst. Wir wussten nicht, wo dieser verdammte Europort ist, den wir nehmen mussten. Es gab da immer wieder Schilder, und unser Kollege, der uns so toll durch den Stau gefahren hat, hat da schon die Nerven verloren. Also hat er endlich die Nerven verloren und gesagt, das schaffen wir nicht mehr, ich fahre jetzt zurück. Dann habe ich gesagt, das hast du ja wohl nicht mehr, alle wissen hier in Rotterdam, und gut, es sind nur noch 10 Minuten, wahrscheinlich können wir es nicht schaffen, aber wir fahren doch jetzt nicht zurück, wir versuchen es zumindest mal, sonst ist ja hier auch die Messe gestorben und alles, und dann war ja alles umsonst. Also sind wir da wie die Verrückten noch durch Rotterdam gefahren und dann am Schiff angekommen tatsächlich. Inzwischen hat sich eine Scheibe des Autos nicht mehr hochkurbeln lassen. Die war kaputt, obwohl wir das ganze Equipment drin hatten, und es hat ziemlich gezogen im Auto. Und als wir endlich ankamen, dann haben die gesagt, ja, Schiff ist noch da, ihr habt Glück, ihr könnt gleich drauf fahren, müsst ihr uns nur kurz eure Ausweise zeigen zur Ausreise. Ja, mein Ausweis war dann leider abgelaufen, was ich vorher nicht gemerkt hatte. Da standen wir da alle schon völlig fertig mit den Nerven, und da meinten die netten Damen da von der, weiß nicht, wie das da heißt, quasi englische, weiß nicht, Zoll oder Ausreise oder wie auch immer, meinen so, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, ich schreibe hier mal meine Telefonnummer drauf, wenn jemand in England damit ein Problem hat, dann soll er mich anrufen. Dann hatte ich also nur so ein gelbes Post-it mit einer Nummer und irgendwie den Namen Stacy Smith oder sowas oben drüber, ohne weitere Informationen oder offizielle Stempel, und dann bin ich dann halt aufs Schiff.
Man merkt schon, das ist vor 2001.
Ja, ich glaube, die Grenzkontrollen haben sich da etwas verändert, auch im Schiffsverkehr. Ja, und dann waren wir auf dem Schiff, da mussten wir nur noch Leute finden, die dann unsere Autotür auseinandergenommen haben mit ihren Schraubenziehern da und uns geholfen haben, die Scheibe wieder hochzukurbeln, weil natürlich alle unsere technischen Sachen und alle Messeausrüstung in diesem Auto waren und wir ungerne jetzt da über Nacht das Auto da drinnen stehen haben wollten mit offenem Fenster, sodass da jeder mal sich hätte vielleicht ein paar Sachen rausnehmen können. Und haben dann da auf diesem Parkdeck, wo man lustig diese ganzen Autos drauf parkt, da noch so eine kleine Autoreparatur hingelegt. Und dann haben wir es geschafft.
Eigentlich ist es ja fast schade, dass ihr Leute gefunden habt, die dieses Fenster reparieren, weil sonst wäre jetzt die Geschichte so weitergegangen, wie ihr die ganze Schifffahrt über bei neben diesem Auto Wache stehen
musste. Ja, oder so, genau. Und dann auf den Sitzen geschlafen und so. Ja. Nee, so war es nicht. Wir sind tatsächlich auf der Show angekommen. Die Show war auch ein toller Erfolg für uns. Das Witzige war, dass wir tatsächlich die ganze Show zwar den Leuten Spieleverpackungen in die Hand drücken konnten. Die haben das auch gekauft, die fanden das auch toll. Aber wir hatten ja kein Spiel. Wir hatten ja nur diese eine CD und vielleicht zwei, die wir vorher gebrannt hatten oder drei, noch während wir da nachts mit den verrückten Leuten in dem Laden gesessen hatten. Aber sonst hatten wir keine Spiele. Und so eine Messe ist ja was, wo, also gerade eine Verkaufsmesse, da wollen die Leute ja gern was mitnehmen. Da kannst du ja nicht sagen, ich gebe dir hier mal die Verpackung und in zwei Wochen schicken wir dir das Spiel, sondern die geben dir das Geld, dann gibst du denen das Spiel. Verdammt nochmal. Also, und da haben wir live auf der Messe auf unserem Stand dann alle 20 Minuten eine CD fertig gehabt und dann den Leuten sozusagen ihr frisch gebackenes Spiel in die Hand gedrückt, frisch aus dem Backofen. Teilweise haben wir denen dann so kleine Sternchen aus Papier gegeben, haben gesagt, hier ist eine Nummer drauf, komm doch nachher wieder, wenn du ein bisschen auf der Messe warst und hol dir deine Kopie ab. Und dann kamen die Leute mit kleinen Sternchen zu uns und haben dann die CDs in die Hand gedrückt bekommen. Das war eigentlich alles ganz niedlich so und vor allem war es cool, wie die Leute das auch alle mitgemacht haben. Da hat sich keiner beschwert. Die fanden das alle toll und haben dann da ihre frisch gebrannte CD abgeholt. Und am Schluss hatten wir zumindest die Messestandkosten wieder drin. Reich sind wir damit nicht geworden, außer um viele, viele Erfahrungen.
Was war das für eine Messe? Wie hieß die?
Die hieß Wakefield Show, weil die im kleinen Wakefield stattgefunden hat und die war halt für diese RISC-PC-Computer, die eine sehr eingeschworene Community hatten. Das ist eine englische Marke gewesen damals von dem Computerhersteller Acorn. Der war in den 90ern so der Top-Lieferant für englische Schulen und andere Einrichtungen und die hatten einen ganz schicken Rechner, so 95 bis 98 hatten die, glaube ich, so den Top-Rechner in dem Segment, hatte die PCs noch alle überflügelt damals, aber dann haben sie es halt nicht mehr geschafft mitzuhalten. Aber da war man so ganz kurz so eine kleine verschworene Avantgarde von Leuten, die kannten dieses tolle System und war toll, um Spieleentwicklung zu lernen, weil das natürlich wie ein kleiner Sandkasten war. Da waren vielleicht drei andere Spieleentwickler drauf und Fans, die unbedingt was zocken wollten auf ihrer tollen Supermaschine. Und da konnte man ganz gut mal so lernen, wie so ein Markt funktioniert im Kleinen, bevor man dann in das Haifischbecken PC-Welt irgendwann reingeworfen wurde.
Wir müssen vielleicht, auch wenn es spät erfolgt, zur Klarstellung auch mal erzählen. Das ist nicht das Ankh, das die meisten Leute von euch kennen. Das ist das, was ihr später dann auch in 3D quasi so als eine Art Remake von diesem Ur-Ankh gemacht habt, oder?
Genau, dieses Ur-Ankh, das war der Ideengeber für das Neue und Teile der Story haben wir übernommen, was uns den Start ein bisschen vereinfacht hat, weil wir wussten, was funktioniert für den Spieler, was findet er lustig, davon konnten wir schöpfen. Den Rest haben wir natürlich komplett neu gemacht dann und ich glaube auch von Dialogen ist nicht viel übrig geblieben. Aus dem Original-Ankh ist, glaube ich, der Dialog übrig geblieben, wer jemals Ankh gespielt hat. Da gibt es einen Sklaven und einen Sklavenhändler auf dem Markt und die unterhalten sich über völlig bizarre, hanebüchene Sachen, inklusive, glaube ich, der Zeitreise und das kommt tatsächlich aus dem Original-Ankh und wurde auch da in einer Delirium-ähnlichen Nachtsession irgendwann von einem von uns geschrieben. Ich glaube, von Florian wurde das geschrieben, der saß da und hat verrückte Sätze hintereinander gebaut und das hat es überlebt tatsächlich von dem ursprünglichen Ankh. Der Rest ist tatsächlich komplett neu gebaut worden dann.
Das ist auch echt. Da lag eine ganze Ecke Zeit dann dazwischen, ne? Zwischen dem Ankh, um das es hier geht, und dem Ankh, das die meisten Menschen da draußen kennen. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit noch alles gemacht?
Also wir haben tatsächlich 2002 angefangen, das zu pitchen. Also da lagen dann so 4-5 Jahre dazwischen. Wir hatten zwischendrin noch ein Echtzeitstrategiespiel gemacht. Das war aber nicht besonders von Erfolg gekrönt. Lustigerweise wurde das, haben wir auch erst auf diesem Rechner gemacht, der war da, aber da ging der Markt schon so langsam kaputt. Das wurde lustigerweise aber von dem Calypso-Vorgängerunternehmen vom Stefan Marcinek in den Laden gestellt noch für
Comport
den PC.
Interactive.
Comport Interactive, ganz genau. Das war eines, ich glaube, der ersten drei Comport Interactive-Titel, die rauskamen. Und dann haben wir noch Stealth Combat, ein MechWarrior angehauchtes, vehikelbasiertes Action-Spiel gebaut. Das haben wir damals unter der schillernden Firma Topware rausgebracht. Beziehungsweise nicht rausgebracht, weil die auch in dem Zuge insolvent gegangen sind, sondern dann unter Modern Games hat das dann in Deutschland rausgebracht. Das war 2002. Und 2003, 2004 haben wir Titel für Activision gemacht, kleine Tycoon-Spiele. Und in der Zeit haben wir geguckt, wer will denn jetzt endlich unser Adventure gefälligst auf den Markt bringen? Und haben dann jemand gefunden. Aber 2002 haben wir angefangen, mit Ankh rumzulaufen. 2004 haben wir einen Publisher gefunden. Und das war in der Mitte haben wir uns mit allen möglichen über Wasser gehalten und viel gelernt.
Das war auch nicht schlecht hier. Gibt es das noch, das Ur-Ankh? Kann man das heute noch irgendwie spielen, wenn man das sehen möchte?
Oh, das kann man, glaube ich, nur mit einem Emulator spielen. Bestimmt gibt es irgendwo ein schlechtes Video auf YouTube, wo man sich das angucken kann.
Ja, das gibt es ja fast immer, das stimmt natürlich. Ja. Wie war das mit dem Ankh in all den Jahren, in denen ihr da nach einem Publisher gesucht habt? Also war das was, wo, es gab ja mal so eine Zeit, wo dann gerade als DTP anfing, auch da sich stärker in diesem Adventure-Bereich zu engagieren, so ein kleines Revival. Wart ihr da am Anfang zu früh dran und dann hat sich so das Klima geändert oder habt ihr einfach nach und nach alle abgeklappert und seid irgendwann an den richtigen geraten? Wie habt ihr das hinterher an den Mann gebracht?
Es hat sich tatsächlich ein bisschen das Klima geändert. Selbst DTP wollte das Spiel ja nicht haben, sondern es hat sich ja dann BHV damals dafür entschieden. Die waren einfach ein bisschen mutig und das Budget war auch nicht jetzt so fürchterlich hoch. Gunnar Lott hat einmal, als er das Budget erfahren hat, gesagt, dafür hätte ich es ja gemacht, als er es dann herausgefunden hat. Aber,
wie, wo war es denn?
Das darf Gunnar ich nicht verraten, weil ich jetzt den Gunnar mit reingenommen habe. Aber es war wirklich, ich glaube, wir haben die Hälfte noch selber subventioniert durch ein anderes Adventure, was wir für die Polizei damals entwickelt hatten. Aber wie war doch jetzt gleich deine Rahmenfrage nochmal, von der ich jetzt abgewichen bin? Ach so, wie das war mit dem, ob wir zur falschen Zeit da waren. Es war tatsächlich so, als wir 2002 das Ding gepitcht haben, haben Leute gesagt, mach doch keinen Quatsch, Adventures sind tot. Wir haben aber immer gesagt, wieso denn? Ist doch toll, da kann man eine Geschichte erzählen, die Leute mögen doch ein bisschen coole Unterhaltung und ist doch eine Sache, die Leuten schon immer gefallen hat, ist doch Quatsch. 2003 hieß es dann, ja, ist vielleicht nicht tot, aber für uns ist jetzt doch ein bisschen zu großes Risiko, da irgendwie Geld zu investieren. Und 2004 hat dann jemand zugeschlagen. Also das und 2005 haben alle gesagt, hey, habt ihr noch ein Adventure für uns? Voll geil, wir müssen mehr Adventures rausbringen und wir haben hier auch Budget für. Und wir haben tatsächlich Nachfolger von Ankh, also Jack Keen, haben wir, also ich gehe nochmal zurück, für Ankh haben wir einen richtigen Prototypen entwickelt in 3D. Du konntest wirklich 20 Minuten Spiel spielen. Wir haben das vertont mit Sprache, mit Audio, mit allem. Es war wirklich ein kompletter Abschnitt aus dem Spiel. Damit haben wir es dann endlich verkauft. Jack Keen, den Nachfolgetitel, haben wir nur mit einem Blatt Papier und einem, ich glaube, 60 Sekunden animierten Trailer verkauft. Und haben, da war Ankh noch gar nicht draußen. Da haben wir gesagt, hier, Ankh ist unser Prototyp, wenn ihr das sehen wollt. Mehr machen wir dafür nicht. Und hatten, ich glaube, 4 oder 5 Publisher, die gesagt haben, sie würden es unterzeichnen. Und das war eine der wenigen Situationen in unserer ganzen Spielehistorie, dass wir uns einen Publisher aussuchen konnten, mit dem wir dann das Folgeprojekt gemacht haben. Also da hat sich wirklich so ein bisschen der Wind gedreht, was Adventures anging und wir sind nicht so, ich sag mal, nicht so mutig zu sagen, das haben wir bestimmt mit eingeläutet, aber ich glaube, wir waren schon genau an der Ecke, wo wir gesagt haben, hey, jetzt in 3D und jetzt mit cooler Optik und Neuanfang für Adventures wäre doch eigentlich der richtige Zeitpunkt. Wir haben es schon ziemlich früh versucht und haben uns gefreut, dass dann irgendwie so ein bisschen der Wind umgeschwungen ist und wir das wirklich machen konnten dann auch.
Es erinnert mich dran, es gibt ja so ein Zitat von, ich glaube, einem dieser McDonald's-Gründer, das so ein bisschen, das wurde jetzt verfilmt, das ging auf Facebook mal eine Zeit lang rum, da ging es darum, dass die wahre Formel für Erfolg sei Hartnäckigkeit, Talent und all das andere Zeug, das hat jeder. und nur derjenige, der aber überhaupt in der Lage ist, am Ball zu bleiben und das immer weiter zu verfolgen, ist derjenige, der tatsächlich am Schluss erfolgreich ist. Da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, wenn man sich das anhört. Also auch alleine die Geschichte, ja, nicht aufgegeben, obwohl das Schiff theoretisch schon weg gewesen ist, jahrelang nach einem Publisher für das Adventure gesucht und so. Da sieht man mal, so zumindest es zahlt sich durchaus aus, wenn man am Ball bleibt.
Also ich würde auch sagen, kann ich vielleicht nur von mir persönlich sprechen, aber ich glaube, Hartnäckigkeit würde ich den anderen Tugenden auf jeden Fall voranstellen und würde auch sagen, ja klar, du musst halt einfach dranbleiben. Es gibt ja den tollen englischen Satz auch, wie geht er doch gleich? If at first you don't succeed, try again. Klar, wenn du aufgibst, ist halt vorbei, das ist sicher. Und wenn du nicht aufgibst, kann es immer noch vorbei sein. Das ist aber nicht sicher. Also es gibt eigentlich nur einen Weg, um was zu erreichen. Ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist, ich glaube, man muss nicht sich in eine Sache verbeißen und sagen, ich muss die unbedingt zum Erfolg führen, sondern man kann einen Weg hartnäckig weitergehen, kann aber durchaus, ich sag mal, da kann alles links und rechts auch scheitern, wenn man auf seinem Weg weiterkommt und mit seinen Ideen weiterkommt. Ist das cool. Wir hatten viele Spiele, die auch einfach von ihrer Bewertung oder von ihren Fans gar nicht so gut gelaufen waren, aber wir haben gesagt, einigen Leuten hat es toll gefallen, wir haben noch nicht das erreicht, was wir wollten. Das war jetzt kein Fail oder so, sondern das hat uns weitergebracht und wir müssen jetzt nicht sagen, ach, vielleicht können wir keine Spiele machen, vielleicht können es einfach alle besser und wir müssen es irgendwann sein lassen, sondern wir müssen einfach lernen und sagen, okay, wo waren wir denn schlecht? Dann gucken wir, dass wir das anders machen das nächste Mal. Was wir nicht immer gemacht haben. Wir waren dann vielleicht wieder schlecht das nächste Mal, aber ich glaube, in kleinen Schritten haben wir es dann doch geschafft, einfach damit weiterzukommen. Von daher würde ich den Herrn McDonald da auf jeden Fall unterstützen.
Wunderbar. So, ja, manchmal muss man halt einfach zweimal auf die Herdplatte fassen und gucken, ob sie immer noch heiß ist.
So sieht's aus. Oder dreimal oder viermal.
Ja, genau. Jetzt haben wir alle noch was gelernt. Hervorragend. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
Sehr gerne.
Und meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr oder draußen Unterstützer dieses Podcasts seid. Das war's mit den Anekdoten für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin.